Es ist Samstag, der 17. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Endlich darf ich die auch mal wieder machen. Und wir sprechen ein bisschen über das, was sich innerhalb einer Woche so aufgestaut hat oder was es zu besprechen im Bereich der Popkultur, des Feuilletons, der Gesellschaft. Ich will nicht sagen, dass wir das besprechen, was liegen geblieben ist, aber wir besprechen das, wofür man sich möglicherweise auch mal einen Hauch mehr Zeit nehmen muss. Und das kriegt man bei diesem ganzen schrecklichen News-Geschehen innerhalb der Woche oder gar nicht unter. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, von dem ich ein großer Fan bin, nicht nur, weil er ein hervorragender Autor ist beim Rolling Stone Magazine, beim Deutschen, sondern weil er zusammen mit Arne Wielander einen meiner absoluten Lieblingspodcasts hostet, die Freiwillige Filmkontrolle, ein fantastisches Unterhaltungsprodukt. Sasa Niasiri ist wieder da. Herzlich willkommen.
Hallo Micky, schön wieder bei dir zu sein.
Ich sehe dir an, du bist natürlich absolut kribbelig, aufgekratzt, förmlich aufgepeitscht. Wir müssen so viel Transparenz zulassen. Während wir sprechen, am Freitagabend um 22.50 Uhr läuft noch der deutsche ESC-Vorentscheid und wir sind natürlich also dermaßen aus dem Häuschen und können ja nur mutmaßen, wer da in diesem Jahr gewinnen wird. Ne?
Ich habe mich mit der Jury vorher nicht beschäftigt. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe Film mal angemacht. Es sitzen unter anderem drin Florian Silbereisen, Mary Rose, Riccardo Simonetti, ja. Ali Neumann und ich glaube, unser Mann aus Irland, also Ray Garvey, wird später auch noch mit dazukommen.
Ach, das ist die Jury. Ich habe gerade eingeschaltet. Ich habe erst gedacht, ich gucke eine alte Folge von Lanz vor Corona.
Du, aber so. Also ne, Barbara Schöneberger sagt, ich habe das gute Gefühl, wir können nicht Letzter werden, also mit dem Blick auf die Jury. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, diese Jurymitglieder darüber entscheiden zu lassen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es ist das 20. Jubiläum der legendären, des legendären ESC-Vorentscheids 2004 in der Berliner Arena mit unter anderem damals Mia, also Mieze Mia und ihrer Band, ne, die so heiser aufgetreten ist. Dann Wes Bam, der glaube ich angefeuert wurde von Stuckrad Barre, Max Mutzke, der jetzt wieder antritt und nicht zu vergessen Scooter. Und Scooter, die Scooter waren damals, die galten 2004 ehrlich gesagt noch als Trash. Danach nicht mehr. Und ich glaube, das hat mit Helge Schneider zu tun, weil Helge Schneider war der Pate von denen, der hat die vorgestellt im Video. Der hat die ins Fernsehtor geholt. All das, was danach irgendwie klar wurde, dass man gesagt hat, hier H.P. Baxter, der große Philosoph, der Sprachakrobat. Mhm. Ich glaube, der hat diesen Push bekommen durch Helge. Würde ich jetzt sagen, weil vorher waren die, das war Hyper, ne?
Ja. Ach, wirklich? Ja. Also wie so eine Art Gaga, wie so eine Art Gaga-Adelung, ne? Ja. Naja, da ist ja durchaus was dran. Also Scooter haben ja schon längst so ihren Weg ins Feuilleton oder auch ins Populär-Feuilleton gefunden. Also wenn man alleine verfolgt, wie die Jungs von Baywatch Berlin, Klaas Häufer, Umlauf und Co., wie die Scooter genießen, ja, also I am the Horseman und Who is the Man with the Ice Cream Van oder was weiß ich, das ist mittlerweile wirklich kurz vor Katzeklo, da hast du schon recht. Also da gibt's schon diverse Parallelen. Am Ende ist ja immer die Frage in den letzten Jahren gewesen, wen schicken wir jetzt dann da in die europäischen Metropolen? Also ist es der mediokre Kandidat mit den bunten Klamotten oder der mittelmäßige Kandidat ohne die bunten Klamotten? Am Ende ist es ja immer irgendwie eine Jury-Entscheidung gewesen, dass man sich so für Totales so, also es darf nicht weiter auffallen. Also das, was man so bei Hitradio Antenne und sonst wo laufen lässt, wo man sagt, das wird Europa schon gefallen.
Also es gab ja diesen vierten Platz, ich glaube, das war das in Israel, mit diesem Schulte, wie heißt das, mit Vornamen. Das war ein unerwarteter...
Michael Schulte,
der hat den vierten Platz gemacht.
Ja.
Das war ein Nobody eigentlich. Ne? Tendenziell würde ich aber sagen, wir haben immer größere Chancen, wenn wir tatsächlich versuchen, Stars hinzuschicken. Nun ist es so, dass Deutschland traditionell seit Jahren so schlecht abschneidet, dass ich keinen Star mehr versuchen würde zu blamieren. Ja. Aber ich glaube, mit Scooter hätten wir damals anstelle von Max Mutzke die Nummer 1 geschafft. Der wurde ja nur 2 im deutschen Vorentscheid. Ich glaube, mit dem hätten wir gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich jetzt wieder für Mutzke entscheiden, nach dem Motto zweite Chance. Aber ich glaube, es muss sich jemand trauen von Format, der auch die Chancen hat, andere europäische Märkte überhaupt einzunehmen. Ich meine, Stefan Raab hat ja so getan, als wäre Lena ein Star, als sie hingefahren. Das hat ja auch funktioniert.
Ja, absolut. Ja, beim ersten Mal hat es hervorragend funktioniert, weil es auch so anachronistisch war. Ja. Ne? Da schickst du dann ein junges deutsches Mädchen hin, die dann, Riesenüberraschung, obwohl Deutsche auch noch sympathisch war.
Ja, aber der zweite Versuch, das Jahr danach mit Taken by a Stranger, also dieser sehr ungünstige Songtitel schon, der dann wirklich ganz negative Assoziationen mit sich bringt. Es war klar, dass das nicht
stimmt.
Wird.
Ja. Ja, stimmt. Oh Gott. Mhm. Naja. Oh Gott, ich habe diesen Namen des Titels vergessen. Ja. Das wird ja immer schlimmer. Das ist ja
ich weiß
so ein
gar
bisschen,
nicht, wie der Erste heißt. Ich weiß, wie hieß denn ihr Großteil? Den habe ich sogar schon vergessen. Weil das
ja, Satellite. Weil das genau. Satellite.
Weil der zweite,
du bist ja auch lustig. Ne? Ja. An Taken by Stranger erinnerst du dich aber Satellite. Ja,
weil der so schlimm ist. Wie so ein Snuff oder sowas.
Ja. Ja, ein bisschen ist so ein bisschen irgendwo zwischen deutsche Mädchen sind die Besten, das kann jeder gerne testen von Jürgen Milski und Nein heißt Ja, wenn man lächelt, so wie du von Gigi Anderson. Ne? Ja. In dieser Reihe bewegt sich das Ganze. Mhm. Das bildet übrigens wahrscheinlich ganz am Ende nochmal die Klammer. Wir werden ja noch über Er sagt, Sie sagt von Ferdinand von Schirach sprechen. Da habe ich jetzt mal die ganz große moderative Brücke gebaut, die ich später mit dem Arsch wieder einreißen werde. Zunächst einmal kommen wir hierzu.
Die unbequeme Meinung.
Julia Roberts Bruder Eric, er will Hässliches über Pretty Woman auspacken. Das ist natürlich unzweifelhaft von der Bild-Zeitung kommend. Eric Roberts, ein Schauspieler, den auch nicht jeder kennt. Viele kennen ihn vor allen Dingen in erster Linie als den sehr unbekannten schauspielernden Bruder von Julia Roberts. Der wiederum hat jetzt bekannt gegeben, dass er seine Memoiren im September in diesem Jahr veröffentlichen möchte. Das Buch soll heißen Runaway Train or The Story of My Life So Far. Bevor wir auf den Titel des Buches zu sprechen kommen, der für dich als Cineast natürlich nicht ganz unwichtig ist, gehen wir mal zuerst darauf, dass Julia Roberts offensichtlich gar nicht so sehr begeistert ist, dass diese Memoiren erscheinen werden. Denn sie, die ihre privaten Angelegenheiten weitestgehend aus der Öffentlichkeit rausgehalten hat, ihr widerfährt jetzt das, was Menschen wie beispielsweise Meghan Markle oder viele andere auch schon erleben mussten, dass sie nämlich über Verwandte verfügen, denen das eigentlich relativ egal ist, dass sie ihr Privatleben gerne schützen wollen. Und in diese Reihe stellt sich jetzt auch Eric Roberts und sagt, also Leute, könnt ihr euch drauf verlassen, ich packe richtig aus.
Ja, das ist für beide sehr, sehr traurig. Mich macht das sogar auch traurig. Also Julia Roberts, von der hat man ja damals gesagt, dass sie wirklich sehr anstrengend gewesen sein soll. Man denke da nur mal an die Dreharbeiten von Hook. Da hat sie ja Tinkerbell gespielt, die kleine Elfe, die durch die Gegend fliegt.
Stimmt.
Und hat darunter sehr gelitten, weil sie sich gefreut hatte, mit Dustin Hoffman und Robin Williams zu drehen, aber dann immer nur an Fäden aufgehängt wurde für irgendwelche Greenscreens und sozusagen nie wirklich mit denen teilhaben konnte. Dann kam sie mit Lyle Lovett zusammen und das war auch eher so eine Rocker-Drogen-Beziehung. Ja. Also sie hat es wirklich hoch angehen lassen, aber sie hat sich tatsächlich innerhalb der letzten 20 Jahre sehr, sehr zurückgezogen und sehr stilvoll verhalten. Jetzt kommt so ein Buch. Und ich verstehe es nicht, weil Eric Roberts hat zwar nie den großen Durchbruch geschafft, er hat ja irgendwie den Paten von Greenwich Village gespielt und Runaway Train, auch Buchtitel, ne? Aber ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also zum einen hat er sehr, sehr viele gut meine Porträts erhalten von Esquire über People Magazine. Er sei ein toller Typ, er sei irgendwie gereift und so weiter. Und er gilt ja nicht umsonst als der hardest working man in Hollywood. Der dreht jede...
Ist es so?
Guck mal bei IMDb, ich habe extra mal nachgeguckt. Der hat allein für 2024 jetzt schon angemeldet 19 Schauspielrollen. Meistens B-Movies mit so Titeln wie Amityville, Bigfoot, Kung Fu Slayers. Und, das klingt so ein bisschen wie so eine Asylum-Produktion, Top Gunner, Battle of the Atlantic. Also totaler B, ne? Aber der macht relativ viel. Das
ist aber so ein bisschen Bruce Willis Spätphase,
absolut.
Ne?
Also er dreht total viel und ist im Geschäft. Und er lässt sich mal so darstellen in Interviews als einen, der halt irgendwie eine große Drogenvergangenheit hatte, dann einen Autounfall hatte, diesen Mark-Hamill-Effekt, leicht entstellt, aber trotzdem irgendwie über die Runden gekommen ist. Nolan hat ja später auch nochmal mit ihm gedreht. Er hat ein paar A-Credits. Aber dass er jetzt sowas machen muss, ich finde das richtig armselig und traurig. Also sowohl für Julia als auch für Eric, das haben die sich, so wie die sich gegenseitig behandeln, hat das nicht verdient. Haben es beide nicht verdient.
Ja, er war ja tatsächlich mal auf dem Sprung, eine größere Karriere zu haben. Also Runaway Train, das rekurriert ja auf den Film von 1985, wenn ich mich nicht irre, zusammen mit John Voight. Das war ja so ein halber Hit. Und da konnte man den Eindruck gewinnen, so, das wird jetzt was. Aber wahrscheinlich auch eben durch Drogensucht und anderes und Unberechenbarkeit nahm die Karriere dann nicht so Fahrt auf wie die seiner Schwester. Und das ist jetzt das zwischenzeitliche Ergebnis. Eric Roberts ist ja einer dieser interessanten Geschwister in Hollywood. Also es gibt ja so Figuren wie zum Beispiel Don Swayze.
Die Baldwins,
genau. Ne? Don Swayze ist auch so ein Kandidat. Ja. Und natürlich
Frank Stallone.
Dankeschön. Also Frank Stallone ist natürlich von allen der Allerbeste. Wobei man davon ausgehen kann, dass Frank Stallone, Sylvester Stallone wahrscheinlich nicht mit einem Buch in den Rücken fallen würde.
Du, im Gegenteil.
Weil Frank Stallone verfügt ja über mehr Fan-Devotionalien bei sich zu Hause als Sylvester. Also Nikki Hassania, meine Frau, liebe Grüße, die hatte mir gesagt, dass sie, glaube ich, gesehen hat irgendwo, dass Frank Stallone sogar eine Büste, eine Plastik vom Sixpack seines Bruders Sylvester Stallone bei sich zu Hause stehen hat. Ist das nicht toll?
Ja, ich glaube ihm das. Und er fungiert ja auch als sein Sprachrohr. Also als Stallone für Creed nicht den Nebendarsteller-Oscar bekommen hat, sondern der entsetzlich langweilige Mark Rylance für Bridge of Spies. Da war ja Frank Stallone derjenige, der aufgestanden und gesagt hat, was soll denn das? Warum hat mein Bruder den Oscar nicht bekommen? Jeder weiß, dass Rocky Balboa in Creed der bessere war. Ich frage mich nur, bei Frank Stallone oder bei Swayzes oder bei den Baldwin-Brüdern, die sehen sich alle sehr ähnlich. Ich frage mich bei Eric Roberts, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist, wenn man seiner Schwester oder seinem Bruder, warum er überhaupt nicht ähnlich sieht. Ich frage mich, ob es in Hollywood irgendwie gut ist, weil wenn man zum Beispiel bei den Baldwins, der hübscheste Baldwin war William Baldwin, aber der erfolgreichste war Alec. Bei den hier, bei den Fiennes-Brüdern oder Fiennes, ne? Joseph Fiennes sieht besser aus als Rife Fiennes. Trotzdem macht Rife die Karriere. Und da frage ich mich, ob es da Neid gibt, ne? Weil bei Eric und Julia haben wir wirklich überhaupt keine Ähnlichkeit.
Ja, das ist wirklich nicht. Das ist auch sehr zum Vorteil von Julia, dass sie keine Ähnlichkeit mit Eric hat, weil er ist ja jetzt im klassischen Sinne, er ist nicht, wie sagt man heutzutage, er ist nicht normschön, würde man jetzt sagen, ne?
Ja.
Aber ist es nicht viel lustiger, weil du gerade Geschwister angesprochen hast, dass Beau Bridges von den beiden der hässlichere ist?
Ja, das stimmt. Aber
ist das nicht eine bittere Pointe auch?
Ja,
ne?
Und vor allen Dingen, er war doch auch in diesem fabelhaften Baker Boys derjenige, der immer nur so immobil am Klavier gesessen hat, während irgendwie sein Bruder die Show gemacht hat, ne? Ja, Beau Bridges, das ist wirklich, das ist wirklich tragisch.
Mir fällt nur gerade ein, aber diese Familie von Meghan Markle, ne? Also wenn wir jetzt gerade nochmal über üble Nachrede von Familienmitgliedern sprechen, die Familie, also Thomas Markle und die Halbschwester und so, also ich finde, es gibt natürlich ausreichend Grund, sich über Meghan Markle auszulassen oder sie kritisch zu betrachten oder so, aber wo sie wirklich immer mein vollstes Mitgefühl hatte, das war, wann immer ihre durchaus nicht unproblematische Familie auf den Plan trat, die erinnert mich immer ein bisschen an die Familie bei Million Dollar Baby, die dann bei Hilary Swank irgendwann ans Krankenbett kommen, aber erstmal noch 3 Tage in Disney World sind, bevor sie ihre todkranke Tochter, Schwester besuchen. Ja. Da hatte man so ein bisschen was davon.
Aber ich finde, ihr Vater ist ein Genie. Also wie der sich irgendwie hat bezahlen lassen, um in so ein Internetcafé zu gehen, wo er dann irgendwie auf dem Screen gucken kann, wie seine Tochter in die Kirche geht, um zu zeigen, wie traurig es ist, dass er nicht eingeladen wurde. Auf die Idee muss man erstmal kommen.
Das gibt's doch gar nicht.
Reisenews, das finde ich ist auch eine tolle Rubrik für das, was jetzt kommt. Der Stern überschreibt es mit Reisenews, der Rest wird aber jetzt schon deutlich spannender. Das haben sie nämlich so auch jetzt nicht unbedingt im Geo oder im Michelin. Also Mount Everest versinkt im Kot, Bergsteiger müssen jetzt Kackebeutel mitbringen. Jaja. Der Mount Everest gilt als höchste Müllhalde der Welt, ein Problem. Der Kot der Bergsteiger, der im Eis nicht verrottet. Inzwischen gibt es dort so viele Haufen, dass Nepal zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greift. Also die Nepalesen geben den Alpinisten, wenn wir sie noch wohlwollend so nennen wollen, jetzt unter anderem immer Kotbeutel mit, weil sie sagen, pass mal auf, das ist schon schlimm genug, dass sie hier alte Sauerstoffflaschen, alte Kleidung, alte Zelte, Essensverpackungen liegen lassen. Also der Mount Everest sieht halt jetzt einfach aus wie ganze Straßenzüge in Berlin, wo immer ja noch ein Schild dran steht, zu verschenken. Und jetzt ist es aber halt eben offensichtlich auch ein massives Problem, dass die Bergsteiger da oben defekieren, was nicht ungewöhnlich ist. Dummerweise bei den Minusgraden, da oben verrottet natürlich nichts. Und jetzt sieht es halt, also nochmal, liebe Grüße nach Berlin, sieht halt wirklich aus wie auf einem ganz normalen Gehsteig irgendwo in Charlottenburg. Es ist halt einfach alles vollgeschissen. Mhm. Und dann, also was ist das für eine Situation?
Das war wirklich die lustigste Meldung des Tages. Also ich musste vor allem auch so lachen, weil auch beschrieben wurde, dass wenn man sich dann irgendwie Wasser auftaut, um das zu trinken, dann kann das natürlich sein, dass es mit Fäkalien gemischt ist. Mich hat es ein bisschen an Woodstock 3 erinnert, die Doku auf Netflix, wo die Leute auch Wasserhähne aufgemacht haben und dann haben die Fäkalienwasser getrunken.
Stimmt.
Aber ich frage mich.
Woodstock 99, ne?
Genau,
ja, Woodstock 99. Wahnsinn.
Aber
genau,
ich frage mich dann die ganze Zeit, wie stellen die sich das denn vor? Also, dass man das in Plastikbeuteln sammelt und dann in seinen Rucksack tut oder irgendwie einen Rucksack so dranhängt, wie so kleine Bimmelkettelchen. Und vor allen Dingen noch viel schlimmer, dieser nepalesische, dieser Gesundheitsminister, oder wer das gesagt hat, der hat ja irgendwie auch gefordert, dass man das alles mit runterbringt vom Berg und dann in der Toilette entsorgt. Ich stelle mir das so vor, du hast irgendwie so einen Fäkalienbeutel, der tiefgefroren ist, da willst du das dann rauskratzen, in der Toilette entsorgen? Also wie stellen die sich das denn vor? Und dann kommen alle Bergsteiger stolz mit ihren, also es will doch niemand präsentieren, mit so Plastiktütchen herumzurennen. Es ist lustig, aber ich wage ernsthaft zu bezweifeln. Ich glaube, dass die Leute, die wiederkommen und dann die Taschen kontrolliert bekommen, dann wahrscheinlich eher noch lügen und sagen würden, ich musste kein einziges Mal auf Toilette gehen, ich habe es extra unterdrückt.
Bei dem, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Alpinismus. Er hatte im Kölner Treff jetzt mehrfach schon Reinhold Messner zu Gast und du siehst, es ist wenig hängen geblieben. Ich weiß einfach gar nicht, wie lange man braucht, bis man die ganzen 8849 Meter bis zur Spitze des Mount Everest genommen hat. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich stelle mir das natürlich auch so herrlich entwürdigend vor, wenn du dir vorstellst, so Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay, irgendwann, wann war es, 1953 oder so, und er ist dann ungefähr so 20 Meter vom Gipfel und sagt, hör mal Tenzing, ich muss kacken wie so ein Waldbär. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt, ich brauche mal einen Moment. Und dann ist der erstmal weg. Ja. Dann geht er erstmal, he's taking a dump für eine halbe Stunde und sagt, Tenzing, es tut mir wirklich leid. Oder er sagt natürlich, ich habe ein Riesenproblem, ich muss richtig einen abkötteln, aber die einzige Toilette ist im Basislager. Ja, wir müssen leider noch mal runter.
Oder Tenzing sagt, oder der muss ihn vorwarnen und sagen, pass mal auf, Reinhold, die nächsten 100 Meter geht so steil bergauf, dass es nur so ein paar Vorsprünge gibt. Da können wir uns nicht zu zweit hinhocken, wenn du mal musst. Also du musst heute das letzte Mal groß machen. Und weil jetzt kommen nur noch Klippen und wir schlafen erst in 10 Stunden wieder. Also jetzt Kacke oder gar nicht.
Ja, aber also dieser ganze Alpinismus ist ja eh komplett pervertiert. Man kennt ja wirklich die Bilder, wie sie da Schlange stehen, wie sonst früher nur vorm Lageso oder vorm Mediamarkt, wenn er irgendwo neu eröffnet hat. Das ist ja, also die ganze Alpinistenromantik ist natürlich komplett dahin, gerade am Everest. Es gibt bestimmt ein paar andere Berge, die lohnen sich, der K2 oder so. Aber das ist ja gar nichts. Vor allem, wenn das so komplett vermüllt ist. Du hast ja gerade Woodstock 99 schon gesagt. Wenn das aussieht wie so ein Festivalgelände, nachdem da irgendwie Limp Bizkit gespielt haben, da will man doch auch nicht sein. Ich kletter doch nicht fast 9 Kilometer vertikal, um dann da oben irgendwo hinzukommen, wo es aussieht wie irgendwie am Aschermittwoch in Köln. Das kann es doch nicht sein. Nur noch kälter.
Ja, und ich frage mich halt auch, also wenn wirkliche Profis so hoch wollen, ohne irgendwie Atemgeräte oder sonst was, dann müssen sie sich doch irgendwie Tage reservieren können, wo es nicht passieren kann, dass sie von einem Hubschrauber überholt werden, der irgendwelche Leute da rauswirft oder so. Muss doch irgendwann sich das irgendwie bunkern können, dieses Anrecht, da irgendwie die Ruhe zu haben. Aber ich weiß es leider auch nicht.
Unterm Radar.
John Travolta wird morgen 70 Jahre alt. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ich muss offen gestehen, in der Vorbereitung dieser Folge, da wollte ich zunächst jemand anderem gratulieren, eine Frau, die heute 70 Jahre alt wird, nämlich die von mir sehr verehrte Renée Russo, mittlerweile auch dann schon 70 Jahre alt. Auch irgendwie schwer zu glauben. Eine Schauspielerin, die ich, also sie war ja vor allen Dingen in den 90ern extrem erfolgreich, würde ich sagen. So Outbreak, Lethal Weapon 3, derlei Filme. Ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die habe ich immer wahnsinnig gemocht. Ich fand die immer sehr, sehr ausdrucksstark. Ich weiß nicht, ob du als Cineast da mitgehst oder ob du jetzt sagen würdest, ach, ganz ehrlich, so richtig doll fand ich sie nicht.
Ja doch, sie hat ja auch relativ spät erst Karriere gemacht. Also ich kenne sie vor allen Dingen auch über Outbreak. 95 war das. Und sie hatte irgendwie 10 gute Jahre, muss man leider so sagen. Ne? Mhm. Damals hat man als Frau keine großen Chancen auf eine Karriere mehr gehabt, wenn man älter wurde als 50. In diese Zeitspanne Hollywoods ist sie leider noch mit hineingeraten. Was ich mir allerdings dafür, ehrlich gesagt, umso lieber durchgelesen habe, war nochmal die Filmografie von Travolta. Ohne die jetzt die René Russo zu nehmen. Aber es gibt 1000 Listen. Du musst es im Netz nochmal gucken. Ich liebe das Thema. Filmrollen, die er nicht bekommen hat oder die er ausgeschlagen hat. Und da ist Travolta einzigartig. Und ich musste mal
daran... Da wird er nur getoppt von Burt Reynolds, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ich musste mal daran denken, weißt du, dass man bestimmte Aufträge nicht bekommt, bestimmte Jobmöglichkeiten nicht wahrnimmt. Das kennen alle. Das kennen Beamte, das kennen Ärzte, das kennen du und ich. Aber als Schauspieler musst du wirklich stark sein, wenn du meinetwegen, keine Ahnung, die Rolle des Han Solo nicht bekommst oder wenn du Tom Selleck bist und Magnum spielen musst oder so. Aber dieser...
Statt Indiana Jones. Genau, ja.
Aber halt dieser Travolta, ne, der hat unter anderem, ich habe mir das mal notiert, der hat 4 Tom Hanks-Rollen nicht bekommen. Green Mile oder ausgeschlagen. Green Mile, Forrest Gump, Apollo 13 und Splash. Dann hat er nicht bekommen, muss ich dir mal vorstellen, Val Kilmers Rolle als Jim Morrison, obwohl, wie soll das mit Travolta gehen? Dann hat er Travis Bickle nicht bekommen. Er hat John Rambo nicht bekommen Und er hat, nee, das war es sogar schon. Das hätte er alles nicht bekommen oder Instinkt falsch einfach ausgeschlagen. Und wie geht so ein Mann irre, damit, ne, um? Ich finde das Wahnsinn. Also, dass man da noch, gut, hat er dann gemacht, guck mal, wer da spricht, war ja ein Erfolg, aber es war keine Travolta-Rolle, wäre auch ohne ihn irgendwie gelaufen. Aber der hat sein Ding dann irgendwie noch gemacht. Und er ist inzwischen mittlerweile auch stolzer Glatzenträger. Also er läuft privat jetzt immer oben ohne rum. Finde ich ganz gut.
Sag mal, das finde ich war eine gute Entscheidung.
Das wollte ich nämlich mal fragen, Micky. Ich hatte irgendwann mal so ein Interview mit so einem Fußballer gesehen, der sein Toupet entweder nur auf dem Platz trägt oder nicht auf dem Platz trägt. Ja. Wer war das denn? Irgend so ein Interview. Da hat der Interviewer noch gefragt, sag mal, aber da sehen Sie doch alle Leute, wieso tragen Sie das da nicht beim Fußball? Hat er gesagt,
das ist interessant.
Ich dachte, vielleicht, weiß auch
nicht. Ist es ein Fußballer der Jetztzeit oder einer von damals?
70er Jahre oder so.
Das war Horst, dann war es Horst Köppel. Ja? Dann war es Horst Köppel. Okay. Ich glaube, es war Horst Köppel. Mhm. Das ist einer, wenn ich mich nicht irre, war Horst Köppel sogar, glaube ich, auch mal Co-Nationaltrainer. Ich glaube, war sogar mal Assistenztrainer von Franz Beckenbauer, wenn ich mich nicht irre. Er war auch mal, er war auch der Trainer der 89er DFB-Pokalsiegermannschaft von Borussia Dortmund und er war auch zwischenzeitlich mal relativ erfolgreich nochmal Trainer von Borussia Mönchengladbach. Gut, dass das jetzt auch nochmal alle erfahren haben, aber mich darf man mit sowas natürlich auch nicht anpieken. Aber ich glaube, es war Horst Köppel. Es war der sehr geschätzte Horst Köppel. Und das mit Travolta finde ich auch schon wieder spannend, weil das der ist Hammer. Ja dann mitunter auch, also da wäre ich auch Scientologe geworden, um ehrlich zu sein. Irgendwo muss man seinen Halt ja finden, wenn man diese Rollen alle ausgeschlagen hat.
Und die werden im Dampf
oder
gemacht
nicht
haben.
Gekriegt hat.
Die werden im Dampf gemacht haben. Also nach dem Motto, weil mit so einem Schuster verdienen sie wenigstens noch Geld. Ne? Der hat ja nur Hits eigentlich gehabt, ne? Und Travolta, den merkt man ja auch an, dieses leichte Geschlagene, dass er halt irgendwie immer in der Bringschuld ist von Scientology. Also der ist ja auch kein Tetan 2 oder sowas. Der muss halt richtig abliefern und Dienst machen und in the hole gehen und solche Sachen.
Aber interessant, weil wir gerade den Namen Tom Cruise haben fallen lassen. Schon spannend, wie er so jetzt, ich kann man jetzt nicht sagen, letztes Karriereviertel, der hat ja noch 20 Jahre wahrscheinlich, aber wie er sich nochmal selbst neu erfunden hat als der größte Stuntman Hollywoods. Ne? Ja. Also dass er halt einfach viel mehr jetzt, also er ist ja immer ein guter, passabler bis guter Schauspieler gewesen, aber wie er jetzt einfach in den letzten 10 Jahren über die Mission Impossible Reihe sich einfach zum größten Stuntman Hollywoods gemausert hat und dass das jetzt so sein unique selling point ist, wie früher mit Belmondo und so, wo man immer gesagt hat, er macht all seine Stunts selbst, aber so Dinger wie Tom Cruise hat er auch nicht gemacht.
Also wenn Hollywood ihn ärgern will, machen die Folgendes. Ab nächstes Jahr gibt es dann einen Oscar für den besten Stunt Director und das soll ja nur eine Vorstufe sein für die beste Stuntleistung. Wenn Hollywood ihn ärgern will, dann geben sie ihm jetzt den Oscar als besten Stuntman, weil er den als Schauspieler niemals wird kriegen mehr können.
Ja, aber ist irgendwie auch konsequent, oder? Und meinst du, es wird nichts mehr mit ihm als bester Schauspieler
in Hollywood?
Nein, auf keinen
Fall. Also er gilt ja als einer derjenigen lebenden Schauspieler, der wirklich mit allen Größen gedreht hat. Mit Kubrick den letzten Film gemacht, mit Scorsese gedreht, mit Spielberg, mit Barry Levinson. Frag mich, wen er nicht gehabt hat. Also er hat wirklich...
Paul Thomas Anderson,
Er hat wirklich alle gehabt. Ja. Und das war aber nach Ende der 90er, also nach Magnolia, seiner letzten Nominierung, hat er gemerkt, dass er irgendwie, mit Robert Redford hat er auch nochmal, für den hat er auch nochmal gedreht, aber da hat er dann irgendwie gemerkt, dass entweder nur Flops kamen oder er nicht mehr gebucht wird. Dann gab es dieses Scientology-Debakel mit Spielberg. Spielberg hat gesagt, wenn du deine Zelte hier bei War of the Worlds aufbaust, wenn wir den Film drehen und du die Leute irgendwie dann mit deinen Auditing-Tests irgendwie nervst, dann gibt es ein Problem. Ja. Und Spielberg, mit dem hat er sich ja verkracht.
Hat er das gemacht
am Set? Ja, der hat am Set von War of the Worlds hat er Zelte aufgebaut und versucht, den ganzen Leuten zu erklären, ja, es landen zwar in diesem Film Aliens hier, aber die wahren Aliens können ja wir sein, weil wir zum nächsten Planeten reisen können, solche Sachen. Und Spielberg war da sehr sensibel, hat gesagt, so können wir das nicht mehr machen und so. Und war dann dem Ruf von Cruise sehr, sehr abträglich. Er wurde dann ja, glaube ich, kurzzeitig Präsident von Universal. Ich weiß es gar nicht, irgendwas großes Studio auf dem Kopf, dem aber auch kein Glück gebracht. Und das hat seinen Downfall somit eingeleitet.
Das Kleingedruckte.
Das ist ein Interview mit Lars Eidinger in der Berliner Morgenpost, unter anderem zum Thema Berlinale. Da war er ja zwischenzeitlich auch Jurymitglied in der legendären internationalen Jury um die Präsidentin Meryl Streep. Ich habe damals auch im Rahmen der Berlinale gearbeitet, also da Lars Eidinger auf der Bühne gesehen und Meryl Streep und so, war also auch durchaus ein bisschen starstruck. Was irgendwie auch immer eine schöne Veranstaltung war, immer die Eröffnungsveranstaltung der Berlinale da ein bisschen arbeitstechnisch begleiten zu dürfen. Also wenn dann plötzlich, du bist da irgendwie, kommt plötzlich Juliette Binoche in dein Büro und so. Das war schon irgendwie ganz cool. ich habe natürlich das Thema Berlinale mit reingenommen, da ja Arne Wielander und du, ihr seid ja nun mal Filmliebhaber, ihr seid Cineasten und da knüpft sich natürlich unweigerlich die Frage an, inwieweit ihr jetzt überhaupt die Berlinale aus privatem, aber auch aus beruflichem Interesse verfolgt.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war, glaube ich, in meinem Leben nur zweimal akkreditiert. Und mein schönstes Erlebnis war tatsächlich, dass ich einmal bei der Berlinale, das war, glaube ich, im Jahr 2000, über meinen Freund Per, schönen Gruß an dich, Per, wenn du das hörst, zur Premiere von Hannibal mit Anthony Hopkins gekommen bin.
Ah, okay.
Der saß dann eine Reihe vor mir. Und der hat das dann irgendwie so geguckt und ich saß dann hinter ihm, hab den Hinterkopf immer so ein bisschen beobachtet, ob er so ein paar Mal irgendwie lacht oder nickt und so weiter. Und habe ich gedacht, wie toll das doch eigentlich ist, wenn Stars noch kommen, sie die Filme angucken. Das kann man eigentlich gar nicht immer erwarten. Mhm. Wenn jetzt irgendwie Killers of the Flower Moon läuft, 240 Minuten, dann kann man nicht denken, dass irgendwie Leo da die ganze Zeit sitzt und so.
Nein, das ist ja die Berlinale vorbei, wenn der Film zu Ende ist.
Ja.
Ne?
Das war so ein Erlebnis, das ich da irgendwie, irgendwie gerne mit verbinde. Ich finde es bei Lars Eidinger halt so lustig, wie der erzählt hat oder versucht hat, das positiv auszudrücken, als er in dem Juryjahr von Meryl Streep 2016, als der dort war in der Jury, dass Meryl Streep tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die alle nicht die Gala-Vorstellung gucken, sondern die Presseverführung, damit die nicht beeindruckt werden von den Publikumsreaktionen. Und das fände ich übel. Ja. Also ich hätte keinen Bock, in eine Jury zu gehen, um dann irgendwie um 8 Uhr morgens in diesem kleinen Kabuff zu sitzen. Also ich will dann schon jede Premiere mitmachen. Arme Sau.
Ja. Ja, arme Sau, aber wenn man sich dann natürlich aufrichtig dafür interessiert, kommt man wahrscheinlich nicht umhin. Also ich weiß, ich hatte im Rahmen der Berlinale immer mit Anke Engelke zusammengearbeitet, was also die reine Freude gewesen ist, wie es immer schön ist, mit Anke zu tun zu haben. Und die wiederum, weil sie halt Moderatorin der Veranstaltung war und auch die Abschlussveranstaltung moderiert hat. Und wer Anke kennt, weiß, wenn sie etwas macht, dann macht sie es wirklich 100%ig. Und die hat sich natürlich alles an Filmen angeguckt, was im Laufe des Festivals da zu sehen war. Und die war auch jeden Tag die ganze Zeit im Kino. Ne? Die hat sich einen Film nach dem anderen reingebimmelt. Und wenn es da irgendein isländisches Drama gibt über irgendeinen Jack-Scheiße-Werfer, irgendwie der Film dauert 7 Stunden, die hat den knallhart geguckt. Also auch wirklich durchaus beeindruckend, muss man sagen. In diesem Jahr war es so, dass der gute Fidi Oetker, liebe Grüße, mich wieder mal eingeladen hat, doch mit ihm ins Borchardt zu gehen, am Rande der Eröffnungsveranstaltung, weil wir irgendwie seit Jahren da sitzen, die haben da einen Tisch, da trinken wir einfach ein paar Bier. Und wie bei dem Frosch, bei dem die Temperatur hochgedreht wird, merken wir gar nicht, wie der Laden sich langsam füllt. Weil am Anfang um 20 Uhr ist da noch nichts los. Du sitzen einfach 3, 4 Freunde und trinken Bier. Und irgendwann ist der Laden so rappelvoll mit der kompletten Haute-Volée des deutschen und teilweise internationalen Schauspiels. Und dann ist natürlich die Hölle los. Ne? Und so war es gestern auch. Und das Schöne ist, wenn du nichts mit der Branche zu tun hast, wenn du auch nichts von irgendjemandem, wenn du nichts von jemandem willst, dann kannst du es natürlich irgendwie auch genießen. Dann ist es ja ein bisschen wie Zoo auch. Du guckst dir dann die Big Five an, die da vorbeiziehen und so. Das hat schon seinen Charme. Aber ist das irgendetwas, für das du, wenn ich sage, dich begeistern kannst, ist die falsche Frage, aber erschließt sich dir dieser Zauber, dieses Wahnsinns?
Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke Stars ja auch gerne an. Ne? Ich mache auch gerne mit Leuten, ich interviewe auch gerne Selfies. Da bin ich total schmerzfrei. Also da kenne ich nichts. Also dann irgendwie so ein Foto zur Dokumentation oder mal eine Platte mal vorlegen zum Unterschreiben und so weiter. Das finde ich immer ganz toll. Also
dafür bin ich wiederum zu eitel, muss ich sagen.
Ja, aber du triffst ja auch zu viele. Triffst du auch jeden Tag jemanden. Dann ist es halt irgendwann auch, dann wird sich deine Fotowand dann ja auch zu schnell füllen wahrscheinlich.
Ja, aber da bin ich echt zu eitel. Also da, ich habe aber heute, weil ich komme ja gerade vom Kölner Treff, den ich moderiert habe, und ich war kurz davor, mit Franz Müntefering Selfie zu machen, weil da war ich so ein bisschen starstruck, weil ich ja so als Kind, auch als in den 90ern politisierter Mensch, natürlich Franz Müntefering, Fleisch ist verteilt, geht's an den Kartoffeln, das ist natürlich eine absolute Größe. Da war ich so drauf und dran und dann ergab es sich irgendwie nicht. Mit dem hätte ich das wohl schon auch gemacht. Aber es ist ja mal so eine Sache, dass man sagt, können wir bitte ein Selfie machen?
Ja, klar.
Also,
aber sag mal,
war denn da jemand auch mal ein richtiges Arschloch, wo du sagst, du hast mal jemanden gefragt? Und so, also Lou Reed jetzt mal ausgeklammert.
Nein.
Der kommt ja immer, wenn die Frage ist, weil man ein richtiges Arschloch kommt, über Lou Reed.
Also man muss schon klar machen, dass es für privat ist und nicht dann irgendwie im Magazin landet. Ne? Aber, dann geht
stimmt,
das schon.
Ja, klar.
Aber sag mal, was ich zu Müntefering fragen wollte. Sag mal, Müntefering ist doch der auch dasselbe gemacht hat wie Bono, nämlich im Alter von 60 Jahren angefangen hat zu rauchen, ne? War das nicht so?
Ja, ja, toll. Ja, weil er eine Wette verloren hat. Irgendwie hat er angefangen zu puffen. Dann habe ich aber wieder aufgehört.
Das voll
hat
cool.
Nichts gebracht. Dann ist nicht gesund. Ja, ja, ja. War das nicht auch, weil das stimmt, Bono und war nicht auch Charlie Watts von den Stones derjenige, der erst irgendwie in den späten 80ern angefangen hat, Drogen zu nehmen, als alle anderen damit schon längst durch.
Heroin, der hat begonnen, Heroin verrückt zu nehmen. Das so ist. Ja, ja, also ich würde niemals dafür plädieren, Heroin zu nehmen, aber ich finde es sicherer, wenn man das in dem Alter, in dem er schon war, gemacht hat, als wenn er damit mit 17 angefangen hatte.
Ja, das ist richtig. Da hast du völlig recht. Zumal, das muss man immer dazu sagen, auch, also ich schließe mich an, ich würde jetzt an dieser Stelle auch erstmal niemandem raten, Heroin zu nehmen. Aber wenn du so reich bist wie Charlie Watts oder die Stones in dem Alter, dann kriegst du zumindest sehr gutes Heroin. Und das richtet dann natürlich jetzt vielleicht deutlich weniger Schaden an, als wenn du es dir irgendwie im Frankfurter Bahnhofsviertel holst.
Görlitzer Park, ja.
Ist jetzt immer noch keine ganz klassische Gourmet-Empfehlung, würde ich sagen. Ist immer noch nicht so, dass man sagt, Leute, geht raus und besorgt euch Heroin. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Wie sind wir eigentlich von dem
Lars
Thema,
Eidinger.
Lars Eidinger zum Heroin gekommen.
Du, ich finde es bei Lars Eidinger so lustig. Er redet ja auch in einem Interview, das war glaube ich für die Morgenpost, da redet er auch von Bühne und so weiter, sein oder nicht sein. Mhm. Und das gilt ja immer so als der Maßstab für Darstellungskunst, ob man irgendwie guter Schauspieler ist oder nicht, ob man diesen Satz sagen kann. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man den richtig sagen kann. Also du kannst dich mal hinstellen, nackt, so wie Schwarzenegger hier im Last Action Hero mit dem Totenschädel, sein oder nicht sein, das ist dir die Frage. Und ich habe schon ganz viele Sendungen gesehen, wo es so um Casting geht oder für so Theatervorsprechen, wo Leute diese 7, 8 Wörter so unterschiedlich betonen und daran erkannt wird, ob die gute Schauspieler sind oder nicht. Das würde ich gerne mal wissen, worin da die Magie besteht.
Ja, das finde ich allerdings auch spannend. Also in dem Zusammenhang, vor allem bei so einem klassischen Stoff. Also das hat sich mir daran auch noch nicht erschlossen. Wo wir gerade über Lars Eidinger reden, ist er der beste deutsche Schauspieler?
Also ich finde ihn auch sehr gut. Ich fand ihn nicht so gut in, das war der Film von hier Noah Baumbach, ne, auf Netflix. Da spielt er doch auch einen Deutschen mit Adam Driver, diese Verfilmung, oh
ist das
Gott.
Aber nicht Marriage
nicht
Story.
Den Film danach, nicht Marriage Story, sondern, oh Gott, bin ich total am Schwimmen. Auf jeden Fall, das ist ein internationaler Film, da fand ich ihn leider nicht so gut. Was aber, glaube ich, auch oft damit was zu tun hat, dass ich in internationalen Filmen Deutsche, die dann dort dann ihr Deutsch sprechen, und ich weiß nicht, ob er Englisch gesprochen hat, dann irgendwie nicht so gut finde, wie die Original-Amerikaner, die dann Amerikanisch sprechen, oder sei es die Synchronstimme. Ich glaube, das ist einfach so ein gewisser Missverhältnis im Ton halt einfach gewesen, der mir da vielleicht aufgefallen ist.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
RTL-Event, die Passion, Jimmy Blue Ochsenknecht spielt Judas, auch der neue Jesus ist gefunden, Hosiana schreit nicht nur der Stern, also für uns, ja, die wir Fans von großem Schauspiel sind, von Events und dann darüber hinaus natürlich auch noch tiefgläubig, da ist natürlich jetzt, also der 27. März in diesem Jahr, das ist natürlich, also in jedweder Hinsicht ein kirchliches Hochamt, denn die größte Geschichte aller Zeiten, sie wird wieder bei dem wahrscheinlich katholischsten Sender von allen, RTL, inszeniert. Nicht mehr wie, wann war denn das eigentlich? Ich glaube 2022 in Essen-Rüttenscheid. Also auf der Schlemmermeile in Essen-Rüttenscheid wird in diesem Jahr Jesus sein LED-Kreuz nicht schleppen, sondern es wird in Kassel geschehen. Und die ersten Namen sind bekannt. Also der Erzähler wird sein Hannes Jänicke. Dann gibt es aber halt eben auch natürlich einen Jesus und das wird Ben Blümel sein, also der The Artist formerly known as Ben, Mütze Anfang der 2000er, kennt man noch und Judas wird sein Jimmy Blue Ochsenknecht, ein Name, der an sich sowieso eigentlich in jede anständige Kinderbibel gehört, also insofern, da wächst doch zusammen, was zusammen gehört, oder?
Ich habe mich immer gefragt, singt denn Ben auch oder singt denn der Jesus-Darsteller da auch traditionell drin? Oder ist der?
Ich glaube ja, also Alexander Klavs beim letzten Mal hat gesungen, thank God. Und ich gehe davon aus, dass also Ben in diesem Falle da also schon auch alte Talente wieder, also die lange brach lagen, das werden wir schon alles erleben. Ich gehe davon aus, dass auch gesungen wird, ja.
Und wird das dann, ist es dann, ich habe das noch nie geguckt, ist das dann auch so mit Happy End dann oder wird er am Ende gekreuzigt, Jesus? Nee, der hat ja wieder Auferstehung. Das ist ja ein Happy
End. So RTL-mäßig.
Ja, wobei.
Ja, das ist natürlich klar. Also besser geht's ja nicht, ne? Oder ist das schon gut auch irgendwie?
Aber ist das also dann so, so Blutporn-mäßig wie hier Jim Caviezel in einem Mel Gibson-Film? Oder ist
ach
das,
so, ach so. Nee. Also schade eigentlich, ne? Man, ich finde auch, da kann ich von meinem RTL eigentlich auch ein bisschen mehr erwarten. Nee, das geschieht dann doch. Ist dann Vergleich. Also es ist unblutig. Es ist sehr poppig. Also so ein bisschen Jesus Christ Superstar. Aber es wird keiner richtig ans Kreuz genagelt. Also das auch. Und aber es ist alles biologisch abbaubar, die Nägel und so, da wird Hannes Jänicke schon für sorgen. Und ansonsten bin ich gespannt, wie sie es toppen wollen. Also vor 2 Jahren mit Alexander Klavs und Martin Semmelrogge als Barabbas. Barabbas war toll. Mark Keller, wenn ich mich nicht irre, war, glaube ich, Judas. Und Henning Baum war Pontius Pilatus. Also.
Und stellen die das Abendmahl auch nach? Also so sitzen die alle am Tisch dann? Oder?
Ja. Ja, die sitzen am Tisch, aber sie haben dann teilweise, also das letzte Mal vor 2 Jahren war das so eine Mischung aus Live-Event, also mit dem Canossa, das ist ja nicht der Canossagang, sondern es ist ja der Kreuzgang. Canossagang ist ja was anderes, um Gottes Willen. Und dann der Kreuzigung und Wiederauferstehung, das war der Live-Teil. Aber sie hatten auch manche Dinge, die sie vorher schon aufgenommen und dann entsprechend eingespielt hatten. Also das letzte Abendmahl, wenn ich mich nicht irre, hat das aber, glaube ich, stattgefunden in einem McDonald's irgendwo in Essen oder so. Also sie haben es dann teilweise auch so ein bisschen in Richtung Realfilm gedreht. Es gab dann auch eine gemeinsame Busfahrt oder so. Da waren sie irgendwie singend in einem ganz normalen Linienbus. Unter anderem auch Gil Oferim dabei, der zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr ganz unkritisch gesehen wurde. Und das war schon irgendwie ganz witzig. Und Thomas Gottschalk war der Erzähler, mein Lehrer hier, ich bin auch dabei. Also das war schon toll und ich weiß, dass ich am 27. März mir also nichts vornehmen werde. Das werde ich mir natürlich angucken, das ist ja völlig klar.
Also ich glaube, Gil Oferim wird das wahrscheinlich mit einem weinenden Auge anschauen. Ich muss dir gestehen, ich habe das noch nie geguckt, aber du hast das so gut erzählt, dass ich glaube, ich muss das mal machen. Also allein wegen Jimmy Blue Ox ist schlecht. Man kennt die eher, glaube ich, ich glaube Wilson Gonzalez ist der bekanntere von den Söhnen, ne? Oder? Oder ist Jimmy Blue? Nee, Wilson Gonzalez ist bekannter.
Es ist schwer zu sagen, ne? Wilson Gonzalez ist auf jeden Fall derjenige, der nach den wilden Kerlen, das war ja das, was sie berühmt gemacht hat, war Wilson Gonzalez der recht frühzeitig für sich entschieden hatte, dass er gerne ins seriöse Fach gehen würde. Und Jimmy Blue Ochsenknecht hat gesagt, pass mal auf, hier mal so die ein oder andere Doku-Soap, das könnte was für mich sein.
Mhm. Ich weiß nur, dass Wilson Gonzalez hat eine sehr, sehr gute Nebenrolle gespielt, in diesem Wag wir kehren, das Heavy-Metal-Film von dem Rammstein-Regisseur Jonas Ackerlund, so. Lords of Chaos heißt er. Ne? Ein Film, den viele gedisst haben, also gerade Metal-Fans gedisst haben, die gesagt haben, so war das gar nicht da mit den Morden und Bursum und den brennenden Kirchen. Aber da spielt, spielt Wilson Gonzalez so einen etwas verschämten und verdrucksten Gehilfen von Wag wir kehren, der ihm dann helfen muss, halt die Konkurrenz dann zu töten. Und das macht er sehr, sehr gut. Also das fällt aus jeder Rolle oder jedes Image, das man von Wilson Gonzalez hat, total heraus.
Ja, naja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es ein wirklich guter Typ ist. Es ist wirklich ein netter, aufrichtiger, gerader Typ. Das ist ja auch schon eine Menge wert. Ne? Mhm. Ja, und sieht aber natürlich, je älter er wird, seinem Vater immer ähnlicher. Ne? Ist auch witzig.
Ist aber nicht das Schlechteste, da finde ich gut.
Nö, finde ich auch, absolut.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Ja, in gewisser Hinsicht muss man es doch. Bob Marley, One Love. Auf interessante Weise misslungen, so schreibt Jens Balzer in der Zeit über das Bob Marley Biopic One Love und er schreibt, das grenzt schon fast an Heiligenverehrung, nur dass Darstellern und Geschichte jegliche Entwicklung fehlt. Also man kann das, es ist auf jeden Fall ein Verriss dieses Filmes, es ist ein durchaus... Also wenn ich sage wohlwollend, dann trifft es das nicht ganz, aber es ist zumindest ein Verriss, der sich sehr, sehr tiefgehend damit beschäftigt, warum dieser Film so missraten ist. Unter anderem deshalb, weil man den Darstellern anmerkt, dass sie offensichtlich von der Marley-Familie ein bisschen überberaten worden sind, wie denn der Bob Marley so war, auf was dazu führt, dass sie sich am Ende im Grunde genommen überhaupt nichts mehr getraut haben, um ja nichts falsch zu machen, was immer grundsätzlich schlechte Beratung ist. Und dass dieser Film auch diverse biografische Daten und Episoden also in Windeseile übergeht. Und am Ende ist es, was ist es? Mhm.
Also,
dann sag du es mir.
Ja, also Jens hat da recht, das ist also tatsächlich leider ein sehr armseliger Film. Und wann immer eine Familie als ausführende Produzenten fungiert, sei es beim kommenden Michael Jackson Film, sei es Brian May und Roger Taylor bei Bohemian Rhapsody, dann brennt da die Lunte, also das ist nicht gut. Ich finde den Film vor allem sehr unfreiwillig komisch, gerade wegen dem Patois. Also es gibt einige Kollegen, die den Film ohne Untertitel gucken mussten, also im Originalfassung und nichts verstanden haben. Kingsley Ben-Adir, der Hauptdarsteller, den man zuerst kennengelernt hat, glaube ich, aus The OA, der zweiten Staffel, die nicht so gut ist wie die erste Staffel, aber trotzdem noch gut genug war, der tritt ein bisschen auf fast wie Borat. Also mir tut das wirklich leid, wie der dann redet. Oder wie Bruno. Ich hätte gerne die Szenen gesehen mit Bob Marley, wie er in Rottach, wo immer Rottach ist in Deutschland, da sich gegen
Krebs... Na, am Tegernsee.
Okay, alles klar. Ja. Da hat er sich ja gegen Krebs behandeln lassen, im Schnee, und hat sich da auch nicht wohlgefühlt, ist wieder zurückgegangen. Aber der Film zeigt dir nur die Jahre 77 bis 78. Was dieser Film unter anderem auch falsch macht, ist, dass die ganzen Figuren, die dort vorgestellt werden, die weißen Manager, die nur aufs Geld aus sind, aber auch die Familie, Leute wie Peter Tosh und die Wailers, man weiß gar nicht, wer da wer ist. Die werden nicht einmal namentlich genannt. Das ist ein ganz schlechtes Drehbuch und ein ganz schlechter Schnitt. Das ist das eine. Also was ich zum Beispiel nicht schlecht fand, sind die Musikaufnahmen. Die Musikaufnahme fand ich ganz gut. Also vor allen Dingen die im Studio. Wir kennen ja vor allem Gibson-Gitarren als so Proleten-Gitarren, ne? Oder so Cockrock-Gitarren. Mhm. Also Jimmy Page spielt die, Slash spielt die. Die hängt ganz tief, wenn man dann irgendwie denkt...
Ach so, gilt die dann? Ja, gilt die so? Also die Les Paul gilt dann so als...
Ja, die Gibson von Les Paul, die hängt ganz tief, weil man da so ein bisschen pimmelmäßig, weil das so aussieht, wenn man dran rumfummelt. Also ganz tief hängt die und so weiter. Das ist bei Reggae, Musikern anders. Und das sieht man, das haben die, also die haben die Band gut nachgestellt. Ich empfehle da 1973 Stir It Up, Old Grey Whistle Test, BBC-Aufnahme. Seltene Band gesehen, die so gut aussieht. Und die halten die Gibson halt schön hoch. Weißt du, das sieht viel, viel besser aus. Also es ist in der Hinsicht
doch. Aber das sieht doch so ein bisschen beamtenmäßig aus, oder? Ich bin so mit Slash sozialisiert, weil das hat nämlich genau immer so dieses, man lässt lang hängen.
Was du meinst. Also hochgestellte Gitarren, das kann sowas für ein Postbote haben. Aber im Grunde genommen ist die auf der richtigen Höhe positionierte Gitarre. Mit der Gibson, wie die Reggae-Musiker machen, sich kaum bewegen, das sieht total toll aus. Mir ist nochmal klar geworden, und das wusste ich vorher nicht, No Woman, No Cry, ne? Der größte Hit. Mhm. Der heißt, und das ist ja anscheinend selbstverständlich, das heißt, liebe Frau, weine nicht. So, ne? Ich dachte immer, No Woman, No Cry, das würde bedeuten, wenn du keine Frau hast, dann gibt es keinen Grund zum Heulen.
Hast du keinen Stress?
Ja, so habe ich das, was ich auch viel besser finde. Ja. Ich muss das ein bisschen auch mal an Martin Scorsese denken, der war ja, 78 hat er ja seinen Film New York, New York mit Liza Minnelli in Cannes vorgestellt. Mhm. Und da hat er nicht gesagt, No Woman, No Cry, da hat er gesagt, No Coke, No Interviews. Also der war so high drauf, dass er gesagt hat, mich stresst das ja alles in Cannes, also gib mir die Drohung, sonst läuft dir gar nichts.
Ach, das ist ja witzig. Ja. Guck mal, zu der Zeit war Scorsese so drauf, dass Kokain dem Schaffensprozess ja nicht mal abträglich sein muss. Das hast du ja unter anderem auch mal festgestellt in der freiwilligen Filmkontrolle mit Arne Welander zusammen, als es darum ging, dass Stephen King deiner Meinung nach auf Koks die kreativste und beste Schaffensphase
absolut
hatte. Wenn ich das recht memoriere.
Das stimmt. Man muss es leider so sagen, er war am besten zwischen 1974 und 1989. Ab Stark the Dark Half wurde er schlecht, da wurde er nüchtern. 88 war das erste Jahr, in dem er kein einziges Buch veröffentlicht hat. Er bringt ja aktuell immer mindestens 1,3 Bücher statistisch pro Jahr raus.
Wahnsinn.
Und dann war er clean und dann wurden die Bücher langweilig. Muss man einfach so sagen. Aber was natürlich Quatsch ist bei Stephen King, er meinte, er kann sich an das Schreiben von Cujo nicht mehr erinnern. Das halte ich für ganz großen Quatsch. Also man kann sich an alles irgendwie erinnern. Also man kann sich meinetwegen an ein Lied, das man singt, nicht erinnern im Studio. Aber wenn man ein Buch geschrieben hat, dann kann man sich daran erinnern. Das schreibt man nicht an einem Tag. Das ist Quatsch.
Wo du gerade sagtest, dass ja auch an einem Biopic über Michael Jackson gearbeitet wird und die Familie da beteiligt ist. Ich glaube, LaToya Jackson ist da sehr stark involviert. Wie aufrichtig kann so ein Film sein, wenn enge Familienmitglieder beteiligt sind?
Also sie haben ja angekündigt, also ich glaube, das macht sogar Antoine Fuqua, ne? Also der wirklich so hardboiled L.A. Krimmer.
Training Day und so, ne?
Genau. Ja. Also ich weiß nicht, wie der sich darauf hat einlassen können, aber... Also ob die das Thema potenzieller Kindesmissbrauch, angeblicher Kindesmissbrauch, ob die das richtig abdecken können, das wage ich doch sehr, sehr, sehr stark zu bezweifeln. Davon mal ganz abgesehen, dass es schwierig wird, einen Menschen zu finden, der versucht so auszusehen wie Michael Jackson und dann eine Maske bekommen muss, weil er Michael Jackson sich hat operieren lassen. Also das kann schon sehr Cats-mäßig werden. Also ich glaube, ich erwarte da das Allerschlimmste bei diesem Film.
Gucken mal, wer da spricht.
Kritik, Depeche Mode in Berlin, Gruß an Fletch, muss reichen, So schreibt ein gewisser Sasan Yaseri im Rolling Stone. War dies ein gutes Konzert? Natürlich, irgendwie, ohne jede Frage, oder? Depeche Mode sind wie Kiss. da möchte ich jetzt, also an dieser Stelle müsste dann eigentlich noch mein Freund Oliver Polak zu Rate gezogen werden. Vielleicht der weltgrößter, noch lebender Kiss-Fan. Warum sind Depeche Mode wie Kiss? Mhm. Ist ja eine, das ist ja in dem Fall ja auch keine Frage, sondern eine Feststellung.
Mhm. Ja, die Konzerte sind einfach gleich, also bisschen zur kürzesten Ansage. Also es lässt sich bei Dave Gahan leider sehr, sehr gut verfolgen. Er sagt Hello, dann kommt der Name der Stadt. Dann ruft er seinen Schlagzeuger Christian immer an derselben Stelle, was immer sehr spontan wirken soll, es aber halt nicht ist. Er sagt Take it, boys, bei Everything Counts. Das ist der Punkt. Ich habe versucht zu erklären, dass wenn man ein riesen Fan der Band ist, das ja okay finden kann, solange die Songs gut klingen. Und das tun sie ja. Also es ist ja nicht so, dass ich das Konzert schlecht fand. Aber wenn wirklich überhaupt keine Variabilität mehr drin ist in den Sets, dann wird es halt irgendwie zum Problem. Also Paul Stanley von Kiss macht es ein bisschen schlimmer. Der versucht ja jedem Publikum zu suggerieren, dass es einzigartig sei. Er sagt dann irgendwie, weil Helsinki, weil ihr so toll seid, steige ich jetzt irgendwie auf diesen Gleitzug und lasse mich durch die Hälfte der Halle transportieren, auf das Mini-Podest in der Mitte, lasse mich dort abseilen und singe deshalb nur für euch dort Love Gun. Und das ist halt so ein bisschen Quatsch. Aber was ich an Depeche Mode wirklich gut finde, das habe ich auch versucht rauszustellen, ist, das ist die einzige Band der Welt, die in Deutschland in allen Stadien spielen kann und dann anschließend nochmal eine Hallentournee macht, ein halbes Jahr später. Und das ist halt keine Abzocke, das machen die, weil die Fans das einfach wollen. Es macht zum Beispiel Ed Sheeran nicht. Der tritt nicht im Olympiastadion auf und danach nochmal in der Mercedes-Benz-Arena. Das macht Taylor Swift nicht. Rammstein könnten es nicht, weil dann würde die Halle abbrennen. Das machen wirklich nur Depeche Mode. Ne? Und das ist kein Abkassieren oder sonst was. Das ist echt ein Fanservice. Ich finde das richtig gut. Aber eins noch kurz zu Depeche Mode, was wirklich Quatsch ist. Es gibt den Front-of-Stage-Bereich. Ne? Es gibt ja 10.000 Kategorien. Ne? Der teuerste ist Front-of-Stage. Was die da machen, ist nicht in Ordnung. Front-of-Stage bedeutet in der Mercedes-Benz-Arena, dass Front of Stage bis zur Hälfte der Halle ging. Das war nur zweigeteilt. Okay. Und wenn du im Mittelpunkt der Halle stehst, bist du nicht mehr Front of Stage. Und du zahlst trotzdem am meisten Geld. Das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung.
Ja, nee, das ist wirklich nicht in Ordnung. Ich weiß ja nicht, was das kostet. Ich habe da keinen. Also es bleibt ja auch nicht in Ordnung, egal was es kostet, weil du nicht den Service bekommst, den du ja eigentlich bezahlt hast. Ne? Ja. Also Front of Stage ist es definitiv nicht. Aber ich weiß nicht, was kostet denn so eine Karte?
Ich gehöre ja in dem Kontext zum Privilegierten mit einer Akkreditierung, aber ich glaube, dass das Front-of-Stage-Tickets nicht unter 200 Euro zu haben sind. Aber ich weiß es nicht, ich habe echt keine Ahnung. Ja. Also ich finde dieses, also klar, vielleicht ist man auch zu sehr in der Dienstleistungsgesellschaft drin. Ich musste letztens noch mal nur ganz kurz abschweifen wegen Dienstleistung. Ich war mit meinem Sohn im Heidepark Soltau, ne? Wenn du da so Express-Lane...
auch Front-of-Stage?
Ja, so ähnlich. Ja. Wenn du da so Express-Lane-Tickets holst, ne, wo du alle überholen kannst, dann heißt das Express-Butler. Sag ich nur, willkommen in Deutschland, Butler. Du zahlst also für irgendwas, dass jemand dir die Dienstleistung gibt und sagt, hey, du kannst jetzt irgendwie extra nach vorne, ich bin dein Butler, Express-Butler. Dann sollen sie es doch Fast-Lane nennen, ja.
Ach, ja, eben, ja. Hat es sich denn wenigstens gelohnt?
Ja, das war Ende Juli, das war leider sehr regnerisch. Und also die Achterbahn dort, die sind top. Da fliegst du irgendwie durch so einen Drachenkopf und solche Sachen. Ne? Der Ghostbusters Ride, der war leider nicht so gut. Da musstest du mit virtuellen Waffen schießen. Und das ist also so ein Nullerjahre-Effekt irgendwie. Ne? So 3D-Effekte irgendwie, wo dann deine Waffe so rattert, wenn du den Geist im Bauch triffst und solche Sachen.
Ach so, okay. Ja, ich muss mir ja für meine Tochter auch nochmal irgendwas ausdenken. Also ich werd da mal ein Sternchen setzen.
Endgültig zu weit gegangen.
Johnny Depp im Bett mit Saudi-Prinz Mohammed bin Salman. Das ist ebenfalls dem Rolling Stone zu entnehmen. Da sagen jetzt natürlich schon kritische Beobachter des Netflix-Dramas, ist immer noch besser als mit Amber Heard. Das ist natürlich eine Unverschämtheit, was ich da sage. Aber die Entwicklung von Johnny Depp ist ja schon wirklich, ich versuche es mal einigermaßen wertneutral zu formulieren, interessant zu beobachten, denn auch hier steht, auch der Mord an Khashoggi kam zur Sprache. Wird der Hollywood-Star Kulturbotschafter für den Wüstenstaat? Also es zeichnet sich offensichtlich ab, dass Johnny Depp eine Bromance mit MBS anstrebt, also so ein bisschen so wie Dennis Rodman mit Kim Jong-un. So ist es jetzt so, dass also Johnny Depp irgendwie das Gefühl hat, dass Mohammed bin Salman, also DJ Knochensäge, dass der irgendwie, dass er vielleicht von uns einfach falsch betrachtet wird. Und da möchte er, und da möchte er möglicherweise, schlimm, es ist wirklich schlimm, ich kann mich wirklich nur entschuldigen. Und da möchte er möglicherweise dafür sorgen, da möchte er möglicherweise dafür sorgen, dass der Mann ein anderes Image bekommt. So wie Saudi-Arabien ja generell sowieso gerade daran arbeitet, in der Welt ein bisschen besser rüberzukommen. Also es gibt ja das Motto Vision 2030 und da wird ja unglaublich viel Geld in einen Transformationsprozess gesteckt. Wir verfolgen das natürlich, die saudi-arabische Fußballliga. Viel mehr kann man übrigens noch verdienen, das hat mir mein Freund Jens Oliver Haas erzählt, wenn man als Golfprofi in die Emirate bzw. nach Saudi-Arabien, die haben offensichtlich eine eigene Golftour. Die Golfpros verdienen nochmal ein Vielfaches von dem, was die Fußballprofis verdienen. Das wusste ich auch nicht. Ist für mich letzten Endes egal, weil ich weder in dem einen noch in den anderen Sport jemals nochmal irgendwie Geld verdienen werde. Aber Johnny Depp ist jetzt so eine Art Kulturbotschafter und ist so, ja, ist es jetzt schon so ein bisschen wie Sean Penn mit El Chapo oder wo geht die Reise dahin?
Ja, also ich bin ja großer Johnny Depp-Fan. Und ich weiß nicht, wo das war, Hollywood Reporter oder so, da habe ich nochmal so ein Porträt über ihn gelesen, der ist so verzweifelt nach Geld hinterher, dass der irgendwie seinem Agenten sagt, pass auf, ich will dieses Schiff haben oder ich wollte den Diamanten für Amber, ich drehe dann einfach nochmal Fluch der Karibik 6. Also der instrumentalisiert ja seine Engagements, um seinen Lebensstil zu finanzieren.
Und ist er jetzt wahrscheinlich nicht alleine damit.
Nee, natürlich nicht. Ja, klar. Aber das ist, ich habe halt immer dieses Ideal eines Schauspielers, dass er sagt, ich will jetzt diese Rolle in Star Wars annehmen, weil ich meine Kinder beeindrucken will oder weil ich immer Star Wars-Fan war. Aber dass er so Bilanzierungen macht, seinen Lebensstil zu finanzieren, indem er möglichst teuer budgetierte Rollen irgendwie annimmt, das hat mich dann doch überrascht. Ich finde es halt so lustig, was er irgendwie erzählt hat. Er soll ja irgendwie mit MBS ja auch tatsächlich darüber geredet haben, was mit Khashoggi passiert ist. Ne? Und dann soll er so diese ganz ernste Miene aufgelegt haben und gesagt haben, ja, das war irgendwie so ein abtrünniger Agent, ne, dieser Khashoggi. Das war ein Agent. Und er hätte irgendwie nicht beauftragt, dass der zersägt wird, sondern der sollte nur befragt werden. Ne? Und wie kann man denn jemanden verhaften, indem man eine Kettensäge einsetzt? Also das ist schon irgendwie sehr, sehr abenteuerlich, was du irgendwie erklärt hast. Aber dann soll er irgendwie gegenüber Johnny Depp ja gesagt haben, dass MBS soll gesagt haben, ich übernehme trotzdem die Verantwortung. Also Johnny Depp suggeriert ja so ein bisschen, dass er alles im Griff hat. Ich bin mir nur ziemlich sicher, also wer sich von Johnny Depp loslösen will, der macht das wahrscheinlich eher wegen der Geschichte Amber Heard als jetzt wegen MBS, weil ich glaube, MBS ist allein für Amerikaner auch so abstrakt. Die wissen gar nicht, wer, die denken, das ist ein was oder so, ein Auto oder sowas. Also die wissen gar nicht, was MBS ist und ich glaube, das ist den amerikanischen Fans von Johnny Depp wahrscheinlich total egal und die Hollywood Vampires verkaufen sie ja trotzdem.
Ja, das glaube ich auch. Also ich gehe auch davon aus, dass das Amber Heard-Thema auch im Zusammenhang natürlich mit MeToo, es strahlt ja in diesem Bereich dann auch hinein und Toxic Relationships, das ist natürlich für einen Gutteil der Leute wesentlich mehr, wie sagt man so schön, relatable, als jetzt irgendwie die problematische pressefreiheitliche Situation in Saudi-Arabien. Da würde ich definitiv einstimmen. Aber es ist schon interessant, was manche Stars dann so auch für Geld machen. Ne? Also wenn ihr jetzt da irgendwie kultureller Botschafter von Saudi-Arabien ist. Ich kann mich immer daran erinnern, dass so Leute wie Hilary Swank oder auch Shakira bei mir massiv in Ungnade gefallen sind, als sie plötzlich anfingen, bei Kadyrov auf irgendeiner Geburtstagsfeier Happy Birthday, Mr. President zu singen. Wo ich dachte, jetzt sind wir wirklich ganz vorbei.
Also ich finde, das ist eine der interessantesten Sachen, die es überhaupt gibt. Rockstars, die für schlechte Menschen auftreten. Und das sind auch sehr, sehr begehrte Listen, weil solche Sachen ja oft nicht bekannt werden. Und wenn Sting jetzt irgendwie sich für den Regenwald einsetzt, aber dann für Abramowitsch auftritt und solche Sachen. Also ich finde diese Listen super geil. Man kann die irgendwie finden im Netz und man kann die 20 schlimmsten Auftritte finden für Diktatoren oder irgendwie Queen 85 in Sun City oder solche Sachen. Man findet das alles und ich finde es eins der interessantesten Musikthemen überhaupt, nachzuvollziehen, warum die das machen. Die einfache Antwort ist natürlich Geld, ne? Aber die Erklärungen sich anzuhören, warum diese Menschen denken, dass es trotzdem okay ist, das finde ich, ich finde das hochinteressant. Das ist eines der besten Themen, die es in der Musik gibt, finde ich.
Ja, schon, oder? Ne? Also auch dann immer die zu überlegen, was ist denn jetzt das Initial, dass jemand dann bei einem persönlich auch in Ungnade fällt? Also wie viel Scheiße muss sich einer leisten? So ein bisschen so das so Morbus Morrissey, wo man sagt, so, also ab wie viel Dummheit ist es einfach nicht mehr zu ertragen und ist es wiederum dann auch, also strahlt es aufs Werk ab. Also und wie viel muss man sich leisten, um vielleicht auch bei den größeren Radiostationen in Ungnade zu fallen? Also du hast dann ja auch so ein bisschen, also es gibt ja manche Stars, du hast ja gerade schon Michael Jackson gesagt, die sind so groß und das Werk ist so groß, dass es sogar das problematische Privatleben überwiegt. Also du hast dann so im Falle von Michael Jackson, sagst du, naja, da ist einerseits die Pädophilie, aber da ist andererseits halt eben auch Beat It. So, und dann sagt man, das muss man dann halt auch mal so sehen.
Beat It natürlich der Song, von dem wir als Kinder alle dachten, das heißt Schlag zu, ne? Aber meint natürlich Wegrennen, das ist das Lustige, ne? Wir wissen es jetzt als Erwachsene, aber als Kind dachtest du, okay, da geht es um Ganggewalt. Aber diese Frage mit, soll man Kunst und Kultur trennen, ne? Kunst und Privates trennen, ne? Das ist ja klar, das ist ja allgegenwärtig, man stellt sich bei allen, man weiß, Miles Davis war ein Wife-Beater, Stan Getz war ein Wife-Beater, trotzdem hört man ihre Musik. Ich finde, richtig problematisch wird es dann, wenn Künstler ihre Kunst tatsächlich einsetzen, um Schaden, um einfacher Schaden machen zu können, wenn es um Grooming geht oder so. Man kann ja von Michael Jackson halten, was man will, aber wenn er Lieder, in denen es darum geht, Kinder an sich zu binden, Heal the World und so, nur deshalb komponiert hätte, weil er vielleicht etwas getan hätte, ich rede alles im Konjunktiv, dann wird es ja problematisch. Ja. Bei Miles Davis Musik, da hört man nicht raus, dass der Frauen schlägt.
Das ist absolut richtig. Ja, ich versuche jetzt gerade das Werk durchzugehen, aber ja, also es gibt ja bei Bitches Brew jetzt auch keinen Text oder so, aber das stimmt natürlich, klar. Ja, ach Gott, Miles Davis, ja. Ich weiß gar nicht, wer mal irgendwann von einem Interview mit Miles Davis erzählt hatte, was der totale Horror gewesen sein muss, weil irgendein Interviewer, ich weiß nicht mehr, wer es war, der erzählte, der hatte dann irgendwie so ein Interview mit Miles Davis in seiner Suite. Und Miles Davis saß aber erstmal eine halbe Stunde da und hat einfach ferngeguckt. Und der Interviewer saß dann so mit seinem Aufnahmegerät und dachte so, jetzt können wir mal langsam mal anfangen. Und irgendwann guckte ihn Miles Davis dann nur so an mit seinem sehr finsteren Miles Davis-Blick und sagte, don't you see I'm watching TV, boy? Und dann denkst du natürlich als Interviewer auch so, ja, da will ich jetzt eigentlich auch nicht länger stören.
Aber er hat nicht am Anfang,
Barbara Salisch.
Aber er hat nicht am Anfang versucht, ihn anzusprechen oder so? Hat sich gleich hingesetzt
und irgendwie, er hat... Ja, der hat, glaube ich, gemerkt, der ganze Vibe in dem Raum ist irgendwie nicht so, dass man jetzt das Mikrofon da aufstellt und sagt, so, Herr Davis, was haben Sie sich denn bei dem Album gedacht? Sondern er dachte, ja, der guckt jetzt erstmal ein bisschen fern und dann wird er sich mir schon gleich zuwenden. Aber nach einer halben Stunde stellt er fest, nee, gar nichts. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und ich weiß dann auch gar nicht, ob dieses Interview noch zustande kam oder ob er irgendwann sagte, ja, ich sehe schon, du wartest noch aufs aktuelle Sportstudio, ich muss dann mal langsam auch wieder los. So kann es auch laufen.
Das gibt's doch gar nicht.
Sylvester Stallone hat schon entschieden, wer der neue Rambo wird und ihr kennt ihn alle. Und das ist eine Information, die entnehme ich der Seite Moviepilot. Die Seite, die übrigens unser Producer Tobi Baukage ins Leben gerufen hat. Liebe Grüße an dieser Stelle. Tja, und wer wird es denn, der neue Rambo? Für wen hat sich denn Sly entschieden, Sasan?
Ja, also ich finde die Idee, Ryan Gosling zu nehmen, also das wäre also eine Hauptidee gehabt, die finde ich nicht gut.
Ja.
Finde ich überhaupt nicht gut, aus verschiedenen Gründen. Also zunächst einmal ist es so, wenn man sich entscheidet, jemanden wie Rambo zu spielen, dann muss man richtig Muskeln haben. Das geht nicht den mit Halbmuskeln, du musst dir einen Korpus halt aufbauen. Aber
Ryan Gosling ist doch gut.
Das reicht aber nicht. Du brauchst einen richtigen 80er-Jahre-Körper. Und das Problem ist, wenn du den einmal hast, dann kriegst du nur noch bestimmte Rollen, weil du kannst ihn schlecht zurückbilden. Also eine Entscheidung zum Bodybuilding oder zum muskulären Rollen, die kann nur funktionieren, wenn du dann in dem Genre bleibst. Ich hätte auch bei Ryan Gosling, guck mal, wenn Ryan Gosling sich ein Rambo-Stirnband umbaut, dann sieht er aus wie Ken. Also das wird ja, und das geht halt nicht. Und das Problem ist, aber das grundlegende Problem ist folgendes. Ich finde, Rambo muss ein Rambo bleiben, wie Rambo damals war. Er hat natürlich ein Vietnam-Trauma, die posttraumatische Belastungsstörung, alles Rambo 1. Aber der eigentlich geile Rambo ist doch der Rambo 2, der vor allen Dingen auch Leute erschießt und Rache übt. Und so kann man Filme heute nicht mehr drehen. Du müsstest den wahrscheinlich so Daniel Craig-mäßig wie als James Bond machen, der halt viel über seine Probleme spricht. Und ich will jetzt dieses Wort Woke nicht benutzen, weil ich finde das Wort nicht schlecht. Ich finde Woke auch ganz gut. Ich finde es nur im filmischen Kontext oft sehr schlecht. Und das würde dann so ein Film werden. Du brauchst tatsächlich jemanden, der in sehr einfachen Gefühlen denkt. Er hat ein Problem. Er will den Schwächeren helfen, aber er will nicht beide Seiten miteinander abwägen. Er will das Problem lösen, indem er die Leute killt. Und das kannst du nur machen, indem du Stallone-Typen hast. Das geht mit Gosling.
Also, aber das ist doch, aber das ist doch im Grunde genommen ein bisschen, weil du auch gerade sagst, dass jemand, der sich so aufgemuskelt hat, dass er da aus der Rolle auch nicht mehr rauskommt, das ist ja streng genommen jetzt eigentlich Alan Ritchson als Jack Reacher. Das ist doch genau das. Mhm. Also vor allen Dingen, Alan Ritchson hat sich ja von der ersten Staffel Reacher zur zweiten nochmal, glaube ich, 15 Kilo Muskelmasse drauf geschafft. Das heißt, wenn er jetzt durch die Gegend läuft, weil er auch einen ähnlichen Gesichtsschnitt hat, der sieht halt aus wie Thanos. Ich habe ein paar Mal wirklich gedacht, der sieht aus wie Thanos im Gesicht. Der geht halt einfach, wenn er mit seiner Jacke da durch die Gegend läuft, der sieht halt einfach auch aus, als hätte da irgendwie einer einen Pax-Schrank auf der Straße vergessen.
Ja.
Und
ganz seltsam. Also ich finde, dass Alan Richardson ein bisschen zu jung ist für Reacher. Ich habe alle Reacher-Bücher gelesen und ich finde, ich habe mir immer ein bisschen älter vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich musste auch sagen, ich gehöre zu der Fraktion, die den Reacher-Film, den ersten Reacher-Film mit Tom Cruise auch nicht schlecht finden, auch wenn natürlich die Lacher natürlich klar sind, er ist zu klein und nicht dick genug und so weiter. Aber ich mache mir bei Rambo wirklich Sorgen, wenn sowas passiert und auch die Kontexte, in denen der eingesetzt wird. Also das war bei Rambo immer sehr, sehr diffizil gewählt. Also er hat irgendwie so eine mexikanische Drogenmafia ausgeschaltet, weil es da wirklich ein Problem gibt. Er hat,
das war im letzten Teil.
Genau.
Ne? Genau.
Dann hat er den Rambo 4 hat er ja gedreht, hat Stallone gesagt, er hat den Globus gedreht, einfach den Finger gestoppt und gesagt, da halte ich jetzt irgendwie Land. Oder nach dem Motto halt irgendwie dasjenige Land, das die höchste, ne? Die höchste Mordrate hat. Genau. Und ich weiß nicht, also ich würde es blöd finden, wenn 1000 Produzentenköpfe sich zusammenstecken, um einen Rambo zu konstruieren, der möglichst wenig aneckt. Das würde mir einfach nicht gefallen. Mhm.
Ja, das geht ja auch gar nicht, das kannst du ja auch gar nicht machen. Aber es bleibt, wird ja dann am Ende wahrscheinlich das Problematisieren aus dem ersten Teil. Also der Vietnam-Heimkehrer, der nicht mit offenen Armen empfangen wird respektive dem kleinen. Ja.
Ich finde Rambo 1 echt ein bisschen langweilig, ey, sorry. Also ich weiß, man muss irgendwie bei Rambo, es gehört sich zum guten Ton, dass man irgendwie nur den ersten Teil gut findet, weil er die Beziehung zu Trotman noch irgendwie erklärt wird und weil halt er auch nur eine einzige Person tötet und weil Rambo diesen Dialog am Ende hat. Aber
er ist der Junge mit dem Schuhputzkasten. Ich sag noch, Jimmy, sag ich noch, Jimmy. Und dann sagt man ja plötzlich, ich finde meine Beine nicht mehr. Jimmy, meine Beine sind weg. So, das halt, ne?
Ja,
so. Ja. Oscar Bait, ne? War das,
das Oscar, war, so eine Oscar Bait? Das war Oscar Bait und das war sozusagen zusammen mit Rocky 3 sozusagen, wobei Rocky 3 ja schon der neue Stallone war. Das wäre ja schon. Aber du, wie ich immer wieder sage, was viele nicht wahrhaben wollen, Stallone hatte ab 1982 nur noch vier richtig erfolgreiche Jahre. Ab 85, Rocky 4 und Rambo 2, kamen immer noch ein paar Cliffhanger-Sachen, aber es lief nicht mehr richtig geil.
Mhm. Ja, aber du meinst jetzt ein paar Cliffhanger-Sachen,
also den was Film dann Cliffhanger
auch in den 90ern kam.
Ja, den Film
Aber ja, der ist ja von 93, der ist von 93. Da hatte er ja zwischenzeitlich mal wieder eine ganz okaye Phase eigentlich.
Ja, aber das waren auch keine großen Blockbuster. Stallone hatte eigentlich nur 76 bis 86. Das waren nur 10 Jahre, wo er ein Megastar war. Aber sich wie ein Megastar aufgeführt hat er dann erst ab 86 mit City Cobra.
Ja, interessant, ne? Also das würde ich gerne nochmal, bevor wir zum letzten Thema kommen, nochmal angerissen haben, dass Stallone ja wirklich ein Pain in the Ass gewesen sein muss in der Zusammenarbeit.
Auf jeden Fall, aber er hat natürlich gerne das Angebot angenommen, von seinem vermeintlichen Konkurrenten Schwarzenegger halt Brigitte Nielsen vermittelt zu bekommen. Ne? Das hat ja irgendwie Schwarzenegger über Conan the Destroyer irgendwie hier vorgestellt. Hier, Brigitte Nielsen und so weiter, Landy McKenna und hat das dann ja auch gemacht. Übrigens hat er einen guten Auftritt in dem Drago, in dem Rock, in dem Creed 2. Der Brigitte Nielsen-Auftritt. Das ist ein toller Auftritt. Also man denkt ja, sie ist nur die Dschungelkönigin und so. Aber ich finde, dass die wirklich gut spielt. Und ich finde, dass Dolph Lundgren auch gut spielt. Also das ist eigentlich das beste Duo, finde ich.
Aber Creed 3 ist schon auch Schrott, oder?
Den habe ich
schon
nicht gesehen, kein guter Film. Weil Stallone nicht mitmacht.
Ja.
Oder?
Ja,
der macht nicht mit, ne?
Nee, macht nicht mit, Also auch die richtige Entscheidung. Eins musste ich noch angerissen haben, weil wir gerade über Ryan Gosling gesprochen haben. Da müssen wir noch eine Minute drüber sprechen, bevor wir dann gleich kurz zum Ende kommen. Ryan Gosling, ich habe den Trailer gesehen zu The Fall Guy, also ein Colt für alle Fälle, zusammen mit Emily Blunt. Ich fand den Trailer gut, ich fand den witzig. Ich fand, das ist irgendwie, für mich war das so eine Mischung aus seiner Rolle in Drive und aus seiner Rolle in The Nice Guys.
Ja.
Also irgendwie so eine Mischung aus beiden. Ich fand es nicht schlecht.
Ich habe den Trailer zwar leider nicht gesehen, aber es ist toll, dass du diese beiden Referenzen nimmst, weil ich finde ihn sowohl in Drive als auch in The Nice Guys gut. Also er ist als ernster Mann sehr gut, als auch als Komiker wie in The Nice Guys. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Colt Stevens-Film. Wir nennen es ja alle immer Colt Stevens. Ich dachte immer, im Original würde er nicht so Folge heißen, sondern The Unknown Stuntman, aber es war ja nur das Lied, ne? Oder?
Genau, ja, es war das Lied.
War der eigentlich mit Jody zusammen oder sind die nicht zusammen?
Du meinst damals?
Ja.
Nee, ich glaube, der war, also ich, es gab da, ich glaube, Jody war nie der Love Interest.
Das ist doch total irre.
Aber also hättest du mein damals 10-jähriges Ich gefragt, ich hätte diese fast schon väterliche Beziehung zu Jody nicht aufrechterhalten wollen. Also ich hatte eindeutig einen Love Interest mit ihr, wie auch, glaube ich, der Rest des ungefähr 10- bis 25-jährigen Deutschlands. Tatsächlich war er eher so eine Art, fast schon so wie so ein Großcousin oder so. Wobei, eher so Cousin ersten Ranges.
Aber das waren doch irgendwie goldene Zeiten damals irgendwie. wir sind ja ungefähr ähnlicher Jahrgang, 18.20 Uhr im zweiten oder im ersten, was da alles kam, ne? Trio mit vier Fäusten.
Ja, fantastisch.
Colt für alle Fälle. Ja, toll. Das war da wirklich Wahnsinn. Ja. Aber gut, jetzt sind wir wieder
zurück. Kommt das alles bei ZDF Neo, dem Jugendkanal. Ja, genau. Sonntags morgens um 9. Mark my words, das weiß ich wirklich.
Gewinner des Tages.
Beziehungsweise des Wochenendes ist möglicherweise die Ferdinand von Schirach-Produktion. Er sagt, sie sagt. Das, ich weiß jetzt gar nicht, wann das läuft. Ich glaube, es kommt an diesem Wochenende, wenn ich mich nicht irre. Matthias Brandt spielt eine der wichtigsten Rollen. Und ich komme darauf, weil ihr in der freiwilligen Filmkontrolle ja nicht nur derzeit wieder eure schöne Reihe gestartet habt, dass ihr alle Filme der 70er, also nicht alle, aber die wichtigsten Filme der 70er von Jahr zu Jahr durchgeht, sondern ihr blickt ja auch immer auf aktuelle Produktionen, unter anderem halt eben jetzt auf diese. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, aber dieses, ist es ein Gerichtsdrama? In gewisser Hinsicht ja, ne? Oder?
Ja, also ich bin sehr froh, dass Arne Wielander, mein Kollege, diesen Film vorgeschlagen hat zu besprechen, weil ich ein Neuling bin in Sachen Ferdinand von Schirach. Ich habe mich davor immer gedrückt. Man kann es mal vor wie Latein-Leistungskurs. Also die ganzen Themen, die dann immer die behandelt und so. Aber ich habe dann irgendwie gelernt, auch im Gespräch mit Arne halt irgendwie, dass es halt auch bei solchen Gerichtsfilmen wie da halt nicht darum geht, dass man gleich irgendwie entdeckt, dieser Mann lügt oder er hat das Verbrechen begangen oder sie lügt ihn an, sodass man halt mit sich selber halt versucht auszumachen, wie man eigentlich mit Gefühlen hantiert, wenn solche Dinge passieren, die da passieren. Also ohne jetzt zu erklären oder irgendwie spoilern zu wollen, wie es ausgeht. Es geht im Endeffekt halt darum, dass eine Frau ihrem ehemaligen Geliebten eine Vergewaltigung vorwirft. Die Anklägerin wird durch einen Mann vertreten und der Angeklagte durch eine Frau. Das ist dann auch so eine geschlechtliche Mischung halt irgendwie und nicht halt klassisch typisch halt Mann und Mann und Frau und Frau. Und da werden dann halt Beweise oder vermeintliche Beweise halt aufgeführt, um mal zu erklären, ob er schuldig ist oder nicht. Was ich nicht so gelungen fand, war die teilweise sehr amerikanische Inszenierung von dem Beweis in letzter Minute. Oder hey, ich führe hier nochmal, haben Sie denn schon dieses Video gesehen? Oder irgendwie wurde jeder Schritt zufällig von der Überwachungskamera irgendwie aufgenommen. Ich weiß nicht, ob diese Dramatisierungen, ob sie so gibt, ich bin ja kein Rechtsanwalt, aber ich stelle mir deutsche Gerichte immer so vor, dass man am Anfang irgendwie alle Beweise vorlegt und dann erklärt der Richter, okay, die lassen wir zu und dann werden die besprochen und dass man nicht so, hey, das Kaninchen aus dem Hut irgendwie zaubern kann.
Ja.
Aber das scheint irgendwie nicht auch wirklich Sinn der Sache gewesen zu sein, halt irgendwie die Inszenierung in Frage zu stellen, sondern einfach sich zu überlegen, wie viel gehört eigentlich dazu, einem Mann zu vertrauen? Und tappt man vielleicht in die Falle, einem Mann nur deshalb zu glauben, weil man selber ein Mann ist oder der Frau nur deshalb zu glauben, weil man eine Frau ist? Ne?
Und was hat Arne Wielander dazu gesagt? Naja, da muss man mal sehen. Matthias Brandt spielt einen Anwalt, der im Gericht dann groß... Da bin ich ja jetzt schon gespannt. Also dann...
Also ich glaube, Micky, wir müssen mal eine Folge Freiwillige Filmkontrolle mit dir als Arne Wielander aufnehmen, weil du sprichst ihn so gut... ich habe es Arne ja auch vorgespielt mit deiner Erlaubnis,
Oh Gott.
Die du uns aus dem Dschungel geschickt hast und er war auch hellauf begeistert und also Arne ist ja großer Fan von Ferdinand von Schirach und das ganz Berühmte ist ja sein Theaterstück mit dem Flugzeugabsturz, ne, wo man sich entscheiden muss.
Ja, genau.
Ich krieg noch nicht mal die Namen zum. Ich muss da ganz viel nacharbeiten bei Ferdinand von Schirach. Aber Arne fand diesen Film sehr gut und die schauspielerischen Darstellungen sind ja auch tatsächlich sehr, sehr gut. Also es ist jetzt kein Barbara Salesch oder so, ne?
Also, ist doch schon mal was. Ja, ist doch schon mal. Ist auch beruhigend für Matthias Brandt, der ja eine der wichtigsten Rollen spielt, den ich übrigens gerade eben nochmal gehört hatte bei Studio 9 mit Corbinian Frenzel im Deutschlandfunk Kultur. Da war er im Humboldt-Forum, also live dann da vor Ort. Und er ist ja schon, Matthias Brandt ist ja schon wirklich ein herausragender Typ. Also, das ist wirklich einer, also, wenn also gerade bei Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur Schauspieler sind und Leute aus dem Kulturbetrieb, dann heißt es auch häufig, jetzt kann sie auch mal wegnicken. Bei Matthias Brandt, der ist halt einfach wirklich echt unterhaltsam, witzig und sehr klug. Also das ist, fand ich schon
ich hab
echt
halt,
gut.
Ja, ich habe halt der Stimme gerne zugehört und das ist bei Gerichtsdramen vielleicht auch nicht verkehrt, weil du sonst immer die Gefahr hast, durch eine suggestive Kameraführung, wenn jetzt irgendwie was Schlimmes gesagt wird, gibst du den langsamen Zoom auf die Frau oder auf den Mann und dann machst du automatisch eine Parteinahme. Ne? Also solche Sachen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, sie sagt, er sagt, vielleicht lieber gelesen und nur gehört, statt gesehen hätte, aber der Stimme zuzuhören ist auf jeden Fall toll, ja.
Aber es gibt nicht wie bei den anderen Schirach-Produktionen der ARD jetzt wieder eine Abstimmung irgendwie. Nein. Da drücken sie A, wenn sie Vergewaltigung gut finden und B, wenn sie sagen, das ist nichts für mich, das nicht.
Nee, und das gibt's nicht. Es gibt auch keine Jack-Nicholson-Dialoge im Gerichtssaal irgendwie. Ne? So.
Ich bin der Typ auf der Mauer. Ja, okay. Genau. Das ist ja auch schon mal beruhigend. Gut, Sasan, ich muss mal Schluss machen, weil hier Baumi, unser Producer, der muss ja diese Folge jetzt in der Freitagnacht, muss er ja noch schneiden und der sitzt jetzt schon da und guckt wahrscheinlich auf die Uhr und sagt, sag mal, so eine Wochenendbeilage geht doch sonst maximal eine Stunde. Wie lange wollen die denn noch labern? Ja. Deswegen mache ich jetzt mal in seinem Interesse Feierabend, obwohl ich dich mit... Also hier könnte ich mich ja ewig unterhalten, ja. Aber müssen wir es halt einfach wieder fortführen.
Michi,
machen wir es halt
einfach dann. Du weißt ja, was ich am liebsten sagen würde. Wir hören uns nächsten Samstag.
Ja, stimmt, genau. Das hast du deiner Frau ja versprochen.
Ja, das habe ich ja versprochen. Also ich habe mir jetzt jeden Samstag freigehalten. Ne?
Ja, dann machen wir das doch wieder. Ey, du hast ja wirklich, du machst dir keine Vorstellung, wie viele Folgen freiwillige Filmkontrolle ich alleine in Australien gehört habe. Ich habe, glaube ich, jeden Tag einfach nochmal irgendeine Folge, eine ältere gehört, Filme aus den 90ern oder so. Ich bin einfach Riesenfan, was soll ich sagen? Das freut mich. Also alle bitte freiwillige Filmkontrolle hören, abonnieren, das Glöckchen bei Spotify einschalten. Also es lohnt sich sehr. Große Empfehlung. Dir wünsche ich ein schönes Wochenende.
Wünsche ich dir auch.
Anne Wielander, liebe Grüße an dieser Stelle. Wir hören uns wieder.
Bis bald.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.